Ich glaube, denn die Angst davor, dass man die Pandemie benutzt, um da Technik aufzustellen, die dann nicht wieder weggeht, die ist groß. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, auch für andere Seuchen übrigens, also etwa bei der sogenannten spanischen Grippe.
Da hatten die auch schon Apps oder was?
Nee, da kommt aber unsere sozusagen die Pflicht her, dass wir uns an Grenzen ausweisen müssen und sozusagen Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen ohne ein Ausweisdokument. Da kommt das eigentlich her. Die Technik dafür ist da. Keine zentrale Datenhalde zu bauen und trotzdem die Vorteile dieser App eventuell zu nutzen, wenn man tief stapelt. Also man darf, glaube ich, doch trotzdem nicht versprechen, diese App könnte alle Probleme lösen. Und das kommt mir halt im Diskurs jetzt auch zu kurz. Mich stört schon sehr, wie viel Hoffnung in diese App gepackt werden. Das, naja. Also für mich ist das eine schwierige Debatte. Jeder möchte, glaube ich, raus aus dieser Isolation und ich bin natürlich auch ein Smartphone-Benutzer. Ja? Also ich bin jetzt kein Technikverweigerer, sondern ich könnte mir die ja raufgehen. Ich würde das auch tun. Also das heißt, im Sinne von, für mich wäre das auch ein gewisser Akt der Solidarität. Aber dafür will ich bestimmte Bedingungen haben. Und ich finde, die Regierung ist das, der Bevölkerung auch schuldig, dass sie maximale Transparenz hier zeigt. Und sie werden es in Klickzahlen sehen. Also laden sich das die Leute runter? Können sie das Vertrauen schaffen? Schaffen sie eine Nutzerumgebung bei dieser App, die die Leute auch benutzen können und wollen? Also das werden wir sehr konkret in sehr kurzer Zeit sehen. Ansonsten würde sozusagen die Peinlichkeit des Jahrzehnts. Also ich denke schon, dass zwei große deutsche DAX-Konzerne hier was abliefern müssen. Ansonsten blamieren sie sich wirklich doll. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie das schaffen.
So, eine neue Folge Jung und Naiv in ungewohnter Atmosphäre. Ich sitze zum ersten Mal nach über 400 Folgen nicht direkt neben meinem Gast, aber es ist ein alter Bekannter. Alte Bekannte? Was denn? Konstanze Kurz.
Hallo.
Wir haben uns seit 4 Jahren nicht mehr gesprochen. Du warst zuletzt bei Folge 250 dabei.
Was, echt?
Ja.
Ich hätte gesagt 2, aber nicht 4. Okay, das ist zu lange.
Bist du immer noch beim CCC?
Ja, das ist so ein bisschen wie eine Freundschaft, die nicht endet.
Und habt ihr da aktuelle Herausforderungen gerade?
Wir haben eine Menge Themen, klar. Aktuell natürlich die Corona-App oder sind ja mehrere Apps. Dann ein bisschen generell die Grundrechte. Aber es gibt natürlich eine Menge Themen, die jetzt so ein bisschen Schüler und naja, teilweise auch noch kleinere Kinder betreffen, so Online-Lernen, die ganzen Plattformen, der Datenschutz dabei, die IT-Sicherheit dabei. Dann haben wir so eine ganz große Initiative, so die Maker unter den Hackern, die jetzt helfen, zum Beispiel kleine Schutzmasken zu drucken. Also wir haben eine ganze Menge zu tun und wir haben natürlich die ganzen Veranstaltungen absagen müssen, so dass wir jetzt selber auch Online-Veranstaltungen machen. Also war schon eine Menge zu tun seit der Pandemie.
Habt ihr den Kongress schon abgesagt?
Nee. Steht tatsächlich noch nicht fest, ob wir im Dezember 2020 den Kongress wieder machen können. Mein persönliches Gefühl ist, dass sicherlich die Verbote bis dahin aufgehoben sein werden, aber ob man es trotzdem macht, denn man muss ja auch vorher planen, ist nicht klar. Jetzt im Sommer sind ja gerade alle Musikfestivals abgesagt worden. Wird ja ein bisschen trauriger Sommer.
Ja, eigentlich alle Großveranstaltungen, oder?
Ja, na gut, ich bin jetzt kein Fußballfan, das ist mir relativ egal, aber so die Festivals, das nagt, glaube ich, an vielen Menschen, egal welche Musik sie mögen. Das ist ja jetzt nicht nur Rockmusik, Elektro, Pop oder Klassik, ist ja alles. Hm. Finde ich schon traurig. Also so ja, auf dem Hügel in Bayreuth, es gibt ja nicht mal mehr Opern. Hm. Ja, na mal sehen. Der Kongress ist normalerweise immer Ende Dezember, also nach Weihnachten, vor Neujahr. Wir werden es bekannt geben.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Jetzt habe ich mir gedacht, wir reden mal mit dir über diese ominöse Corona-App, die ist ja irgendwie…
Welche denn, Thilo?
Ja, das bereden wir gleich. Aber bevor wir über die App reden, wann hast du denn zum ersten Mal die Corona-Krise ernst genommen?
Erinnerst du dich noch?
Ich weiß nicht ganz genau, welches Datum es war. Das war am 2. März. Also das ist mir persönlich, weil ich einfach im Bundestag war und da war das schon richtig Thema. Also da war eine Anhörung im Bundestag. Und in diesem Ausschuss haben da schon alle drüber gesprochen. Das war also Anfang März schon relativ virulent. Ja, hätte ich gar nicht so gedacht. Da waren zwar immer noch die Nachrichten alle so aus Asien, vor allen Dingen eben aus China, aber im Bundestag war das damals schon angekommen. Und seitdem hat sich natürlich auch, wie bei allen Menschen, privat total viel verändert. Also die ganze Isolation betrifft ja alle Menschen, klar.
Isolierst du dich auch erfolgreich bisher?
Ja. Nervt zwar mich genauso wie alle anderen Menschen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen leichter, weil ich natürlich schon immer sehr viel digital kommuniziert habe. Ja. Mich stört natürlich, dass ich manche Menschen einfach schon lange nicht mehr gesehen habe und die einfach mal nicht, weiß ich nicht, in den Arm nehmen kann oder also vielleicht auch, naja, also diese zusammen mal essen gehen oder so, das fällt jetzt alles weg. Hm. Ist schon schade.
Und hast du das Gefühl, dass jetzt die Digitalisierung, wie es immer so schön sagt, wie man so schön sagt, vorangetrieben wird angesichts der Situation zu Hause, Homeoffice, Videokonferenzen und den ganzen Kram?
Naja, faktisch ist es natürlich so. Man merkt natürlich die ganzen Defizite in der Vorbereitung. Im schulischen Bereich, aber ich denke auch in der Wirtschaft sieht man, dass darauf niemand vorbereitet war. Viele haben jetzt auf die Schnelle sich so Tools geklickt, wenig über IT-Sicherheit, wenig über Datenschutz nachgedacht. Aber ich finde, es gibt eine gewisse Bewegung, zumindest im schulischen Bereich, dass man es auch korrekt machen will, im Sinne von möglichst sicher und datenschutzfreundlich, um also nicht die Schülerinnen-Daten und so irgendwelchen kommerziellen Unternehmen zu geben. Aber das ist natürlich auch nicht leicht. Denn nicht jedes Kind hat die Hardware zu Hause, nicht jedes Elternteil hat Ahnung davon. Das ist auch für Lehrer, glaube ich, gerade keine leichte Zeit. Und in der Wirtschaft, naja, da hält sich also
mein, dein Mitleid in Grenzen?
Da hält sich mein Mitleid in Grenzen, ja.
Aber was müsste dann in Sachen Schule denn jetzt gerade, was wird denn jetzt alles nachgeholt und wo seht ihr denn da Gefahren?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es nicht nur um Tools geht, sondern dass man mit einem neuen technischen Werkzeug oft auch ein bisschen die Didaktik und die Art der Aufgaben ändern muss. Ja, es ist ja nicht, dass man den Frontalunterricht und das Zusammensein in der Klasse so übertragen kann. Man muss Dinge anders machen didaktisch. Und da hapert es, glaube ich, dran. Und auch der zweite wichtige Punkt, wo es echt hapert, ist aus meiner Sicht die ganze Administration. Lehrer sind darauf nicht vorbereitet und dafür auch nicht ausgebildet, dass sie zufällig auch noch Administrator von Software sein sollen. Und oft haben Schulen auch keine Lehrer dafür. Und das ist eine lange Forderung des CCC. Wir haben ein eigenes Projekt, Chaos macht Schule, dass eben auch das bezahlt wird, dass es Lehrer gibt, entweder Mathelehrer oder Informatiklehrer oft, die Administration machen und die das nicht nebenbei in ihrer Freizeit machen. Das ist ein Riesenproblem schon lange. Und jetzt zeigt sich das natürlich sehr drastisch. Ich glaube, das ist in allen Klassenstufen ein Problem.
Kannst du irgendwie konkrete Probleme beschreiben, wie?
Na, gut, da gibt es natürlich noch keine Erhebung, da wird sicherlich auch noch drüber geforscht werden. Aber was ich jetzt so höre aus den verschiedenen Bundesländern und auch so ein bisschen von den CCC-Leuten, die helfen an Schulen oder selber Lehrer sind, ist das sehr stark vom Engagement des Lehrers unter der Lehrerin abhängt, dass manche das nicht richtig hinkriegen, was andere zu machen, außer PDF-Dateien zu verschicken, also gar nicht mit Tools arbeiten. Also da kommt auch die dialogische Komponente dann sozusagen bei Null an, dass viele auf die Initiativen von den Eltern angewiesen sind, die zum Beispiel da mithelfen technisch, dass es eben eine Menge Schüler gibt, die keine entsprechende Hardware haben. Oder gar keine Unterstützung ihrer Eltern. Können sie natürlich auch online lernen, vergessen zu Hause. Also es hapert überall. Es gibt einige digitale Lernplattformen, die haben richtig die Grätsche gemacht. Gerade so in den ersten Tagen. Es gibt sehr viel Unwissen über IT-Sicherheitsprobleme und Datenschutz. Was kann man nutzen? Ja, was sollte man nutzen? Das hat bestimmt 3-4 Wochen gedauert, bis ich das so rumsprach.
Aber was sollte man denn nicht nutzen, wenn man als Lehrer oder als Lehrerin seine Klasse versucht zu unterrichten online?
Na, ich glaube, man muss darauf achten, dass Schülerdaten besonders geschützt sind. Man kann die nicht einfach kommerziellen Konzernen andienen. Also eine WhatsApp-Gruppe ist auch datenschutzrechtlich problematisch. Das ist natürlich das, was viele Lehrer kennen und auch Eltern kennen. Aber man muss sich natürlich überlegen, ob man Tools benutzt, die keine Daten von Kindern sammeln, wo auch möglichst natürlich keine IT-Sicherheitslücken bekannt sind. Das ist schwierig für viele. Das ist aber in Betrieben natürlich letztlich nicht anders. Wir sehen jetzt, der CCC betreibt einige Instanzen von Jitsi. so ein Konferenztool quasi ist. Wir sehen, wie viele Leute darauf zugreifen. Ja, das ist aber auch ein großer Streit, welche man mal nutzen soll. Ja, gibt es ja eine Menge kommerzielle und freie Initiativen. Und es hat eine Weile gedauert, bis dann auch anfing, so die Pressevergleiche herzustellen, sodass man sich zwischen den verschiedenen Tools entscheiden kann. Und bis zum Beispiel die Landesdatenschutzbeauftragten sich geäußert haben, zieht sich so ein bisschen hin. Die waren alle nicht vorbereitet auf diese Situation.
Aber klär mal, was ist das Problem an der WhatsApp-Gruppe, wo der Lehrer mit den Kindern schreibt? Was sind da für datenschutzrechtliche Bedenken?
Erst ist sicherlich die Rechtslage. Wir müssen mal warten, die Polizei kam hier gerade vorbei.
Ist weg.
Erstens sicherlich erstmal die Rechtslage. In Deutschland ist man natürlich gebunden an die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und heißt, man muss die Daten der Schüler nach dieser Verordnung schützen. Und einige dieser muss also gucken, ob die Tools, die man verwendet, wie zum Beispiel WhatsApp, aber auch andere, datenschutzgerecht sind. Dazu gibt es oft schon eine Aussage. In den Bundesländern sind ja dafür die Landesdatenschutzbeauftragten zuständig. Dann kann man auch nachgucken und so. Denn die sind dann ja in der Regel auch für Behörden und so weiter zugelassen. Zugelassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gibt es oft schon Empfehlungen. Man kann halt Schüler nicht beliebig kommerzialisieren. Ja? Insbesondere natürlich, was Werbung betrifft, was die Auswertung der Daten betrifft. Ja? Dort muss man zum Zweiten darauf achten, ob da nicht klaffende Sicherheitslücken sind. Und das ist natürlich für viele Lehrer ein Problem, denn die verfolgen vielleicht die Berichterstattung darüber nicht so einfach.
Was wäre denn eine ansprechende Alternative zu WhatsApp-Gruppen?
Na, wenn man freien Messenger nimmt zum Beispiel, also nicht kommerziellen, da gibt es ja eine Menge, oder auch generell dezentrale Kommunikationsmodelle wie XMMP, also es gibt schon eine Menge. Man muss sich aber darüber informieren und informiert sein. Und das ist, glaube ich, für viele Lehrer eine große Herausforderung. Generell, also alle diese Tools sind für viele Lehrer richtig in Neuland. Die haben erst mit der Krise angefangen, die zu benutzen, auch vorher nicht mal getestet. Und dann nimmt man natürlich oft, was in der Suchmaschine seiner Wahl als erstes rausfällt oder was irgendjemand empfiehlt und denkt dann vielleicht erst im zweiten Schritt darüber nach, oh, da sind ja noch gesetzliche Anforderungen, da muss ich vielleicht mal gucken, wer steckt denn dahinter. Ja. Schwierig.
Wie ist das mit Videokonferenzen? Ist da so eine Skype-Schalte okay oder mit Zoom? Geht das alles klar?
Naja, Skype hat die Problematik, dass dort auch Daten verwendet werden, verbietet sich im Unterricht. Aber da gibt es Alternativen. Viele nehmen jetzt diese Jitsi oder Big Blue Button. Also gibt ja eine Menge kommerzielle und nicht kommerzielle Initiativen, die man benutzen kann. Aber man muss sich auch darüber wieder informieren. Man muss die installiert kriegen. Die Eltern oder Schüler selbst müssen das ja natürlich dann auch nutzen können. Das ist also nicht immer so einfach. Ich will nicht sagen, dass alleine der Gedanke daran, datenschutzfreundlich und IT-sicher zu betreiben, schon erstmal alle Probleme löst. Denn das muss ja auch funktionieren. Und nicht in 3 Wochen, sondern möglichst schnell. Insofern kann ich verstehen, dass viele Lehrer möglichst wenig techniklastige Lösungen versuchen zu finden.
Kannst du verstehen, dass manche Lehrer dann sagen, ach, der Datenschutz ist auch ein bisschen übertrieben jetzt, was ihr da alles quatscht, ich will jetzt erstmal die Kinder unterrichten. Das geht vor.
Ich kann das natürlich verstehen, aber man kann dauerhaft Gesetze natürlich auch nicht ignorieren, die hier bestehen. Und ich glaube, man muss ja auch ein bisschen Beispiel sein für die Schüler. Das Problem ist aber natürlich nicht nur in Pandemiezeiten so. Wir haben auch so bei Schülern öfter beobachtet, dass sich ein gebürgert hat, dass man Facebook-Gruppen benutzt oder WhatsApp, also dass Lehrer einfach das, was sie in ihrem privaten Alltag benutzen oder auch Eltern, dann in diesen Schulbetrieb mit rüberholen. Der größte Defizit ist sicher, dass man vorher ganz wenig getestet hat. Das ist offenbar, das ganze Online-Lernen ist für viele Lehrer, waren spanische Dörfer. Sagt man das, spanische Dörfer?
Wälder? Nee, böhmische.
Böhmische Wälder. Dankeschön. Ja, böhmische. Wie sagen wir, Entschuldigung.
Ich bin sonst mal derjenige, die Redewendung aus dem Mann nicht zusammenbringt.
Ich versuche später von dir Redewendungen zu korrigieren. Also mich frustriert schon ein bisschen, wie wenig vorbereitet auch viele Bundesländer waren. Es gibt ja einige, die haben Plattformen, andere haben gar nichts. Und die haben, finde ich, auch die Bildungsministerien zu langsam reagiert, um auch Hilfestellung zu leisten. Man kann das ja nicht den Lehrern übel nehmen. Naja gut, und dass die Eltern mit Homeoffice und Kita-Schließung und so natürlich auch sehr viel Überforderung haben, dafür hat, glaube ich, jeder Verständnis. Also da ist ja gerade sehr viel im Argen.
Wie sieht's an den Universitäten aus? Sind die Studenten und Studentinnen mit ihren Dozenten läuft es da besser?
Also offen gestanden habe ich da auch ganz, ganz viel Gejammer gehört. Also ich komme jetzt aus der Informatik, auch da ist es nicht besser. Nicht jeder Informatikdozent oder Professor oder Professorin können mit solchen Tools umgehen. Manche kennen nicht mal ein Pad, mit dem man gemeinschaftlich schreiben kann. Also auch da war viel im Argen. Ich glaube natürlich, dass Studenten in der Benutzung ja, von Informationstechnik ein bisschen besser sind. Und wenn man ihnen eine Anleitung gibt, dann kriegen sie das wohl hin. Aber da war auch in der Professorenschaft oder generell in der Lehrkraftsituation nicht so vieles besser. Da gibt es eine Menge auch technische Dozenten, die hatten keinen Plan. Also auch die Uni- und Hochschulwelt ist nicht immer toll. Es gibt eine Menge Ausnahmen und eine Menge auch, die schon vorher Initiativen hatten, Online-Kurse und so weiter anzubieten. Die haben natürlich da einen großen Vorteil. Aber auch da, ich habe eine Menge Gejammer gehört in letzter Zeit und musste auch viel helfen. Also viele Informatiker müssen ja dann immer eher Hilfe leisten.
Hast du wenigstens auch ein bisschen was Positives gehört?
Naja, das Positive, was ich daraus mitnehmen würde, ist, es geht schon irgendwie, wenn es sein muss. Und es gibt natürlich auch ein gewisses Umdenken. Denn dass solche Tools in Zukunft benötigt werden, hat jetzt, glaube ich, jeder begriffen. In den Ländern merkt man natürlich auch, dass die Bildungsministerien da, ja, wenn sie schon mal auf der Nase gefallen sind, jetzt dann auch daran arbeiten wollen. Das merkt man schon. Ich hoffe halt nur, dass es nicht wieder bei den Lehrern hängen bleibt, sondern dass man das auch politisch abfängt. Man muss ja zum Beispiel Unterrichtsstunden oder ein Äquivalent für Unterrichtsstunden für die Administration solcher Werkzeuge freigeben. Also da müsste man ja eine Menge auch politisch tun. Ich hoffe, dass es dann auch passiert, wenn irgendwann diese Situation hier mal vorbei ist. Also über die ganze Online- und Bildungsfrage, da könnte man auch eine Menge meckern. Wir haben darüber als CCC schon eine Menge geschrieben. Also besonders unsere Initiative Chaos macht Schule, die ja oft auch in Schulen unterwegs sind. Wir haben nicht geahnt, dass aus diesen Forderungen mal, ja, dass so eine recht schlimme Situation für Schüler und auch für Lehrer daraus entsteht.
So, jetzt kommen wir mal zur Corona-App.
Ja, das ist auch nicht viel besser, glaube ich.
Ich weiß nicht, was. Wann hast du zum ersten Mal von der Idee einer Corona-App gehört?
Ich glaube, das war gar nicht in Deutschland oder Europa, sondern das ging da in einem Artikel, den ich mal las, um Singapur. Am Anfang war ja Singapur so ein tolles Beispiel für mit Technik besiegen wir dieses Virus. Das hat sich ja im Nachhinein als falsch herausgestellt, aber da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gelesen und kurz darauf gab es in der BBC einen ganz interessanten Bericht über den Versuch Chinas, da auch mit Technik gegenzuarbeiten. Da ging's, die App war dann nur am Rande erwähnt, aber da ging es auch um Technik gegen Pandemiefolgen, sagen wir mal allgemein. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das zuerst gelesen habe. Könnte ich jetzt ja nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, es ging hier auch um Singapur und was man in Deutschland besser machen könnte, als der Lockdown aber schon beschlossen war. Glaube ich zumindest.
Hast du dich dann mit beschäftigt, was die App in Singapur macht oder machen soll oder alles so an Daten sammeln?
Mich hat technisch interessiert. Ja. Also wie das so ist bei Technikern. Ich wollte mal wissen, wie sie es machen, also welche Technik sie benutzen. Man kann sich ja verschiedene Techniken überlegen, wo man so, wenn man jetzt Kontakte verfolgen will und einen Abstand messen kann oder vielleicht ganze Bewegungsprofile machen. Weil mich hat es erstmal interessiert, was machen die eigentlich? Und in einigen Ländern war das ja ein bisschen dokumentiert und es gab auch schnell im CCC Leute, die sich damit ganz intensiv beschäftigt haben. Und dann wurde auch sehr schnell zu einem politischen Thema, klar.
Wie machen die das in Singapur? Können wir davon lernen?
Nein, ich denke, dass dieser Ansatz, der jetzt auch hier gefahren wird und überhaupt eigentlich in Europa überall, soweit ich jetzt sehe, dass man Bluetooth nimmt, Low Energy, ist eine gute Idee, denn damit hat man nicht unbedingt ein Bewegungsprofil im Sinne von, wie bewegt sich jemand in einer Stadt? Sondern man hat erstmal wirklich nur eine Kontaktnachverfolgung. Denn da bezieht sich sozusagen die Technik von einem Telefon zum nächsten und nicht anhand einer Geografie. Das ist erstmal, glaube ich, eine relativ schlaue Idee, dass man nicht sozusagen versucht, so ein Überwachungsdrama auszulösen und nachzuvollziehen, wo bewegen sich Menschen mit ihren Mobiltelefonen, sondern dass man diese Kontaktverfolgung von einem Telefon zum nächsten macht. Ich glaube, die Idee ist erstmal nicht verkehrt. Ich hatte damit zu tun in meiner eigenen beruflichen Geschichte, weil ich so eine Bluetooth-Techniken werden ja auch anderswo benutzt. Also ich kannte das zum Beispiel aus dem Museumskontext, wo Informatiker versucht haben, Leuten eine App aufs Telefon zu spielen und dann merkt der Telefon, wo man gerade steht im Museum und dann kriegt man Informationen. Also diese Technik wird ja schon für andere Zwecke lange benutzt, aber in diesem Maßstab und für diesen Zweck natürlich nicht. Und wie das sich gehört für einen skeptischen Techniker, habe ich, glaube ich, schon sehr früh auch darüber überlegt. Also mir war das von Anfang an ein bisschen zu enthusiastisch. ich habe so bei mir immer gedacht, okay, die versprechen sich aber ganz schön doll viel von dieser Technik. Also ich war oft, oder schon von Anfang an habe ich gedacht, da ist aber eine Menge Hoffnung bei, die sich nicht erfüllen wird. Also das ist ja, na klar, das ist so ein Puzzlestein. Man muss mehr als diese App haben, aber ich fand das doch sehr technikgläubig. Von Anfang an. Dann, als es noch schlimmer wurde, wurde dann so ein richtiges politisches Thema, auch im Sinne von Kanzleramt ist involviert, die Minister sind involviert, alle Zeitungen schreiben darüber. In allen Magazinen wurde darüber berichtet. Dann wurde es natürlich auch eine grundsätzlichere Frage. Der CCC hat sich ja auch mehrfach dazu geäußert, zu dieser Kontaktverfolgungs-App. Und generell auch so eine Prüfsteine aufgestellt. Da haben wir auch gemerkt, dass das international total aufgegriffen wurde. Wir haben das übersetzt in Englisch und stärker, als wir dachten, auch international referenziert worden. Und dann haben aber auch andere digitalpolitische Organisationen in den USA etwa oder in Frankreich haben angefangen, solche Prüfsteine zu entwerfen. Oder zu sagen, also so und nicht weiter. Ich glaube, denn die Angst davor, dass man die Pandemie benutzt, um da Technik aufzustellen, die dann nicht wieder weggeht, die ist groß. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Auch für andere Seuchen übrigens. Also etwa bei der sogenannten spanischen Grippe.
Da hatten die auch schon Apps oder was?
Nee, da kommt aber unsere sozusagen die Pflicht her, dass wir uns an Grenzen ausweisen müssen und sozusagen Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen ohne ein Ausweisdokument. Da kommt das eigentlich her. Also Seuchen haben oft Folgen. Das ist jetzt nicht so technisch in dem Sinne, aber schwierig. Die haben jetzt die ersten Fluglinien, die machen Schnelltests, Emirates. Das heißt, bevor ich ein Flugzeug besteigen kann, jetzt fliegen ja gerade nicht viele, aber muss ich so einen Schnelltest machen, ob ich gesund bin. Und diese Krankheitsvermutung, die wird uns, glaube ich, noch lange, lange begleiten. Mhm. Auch jetzt die Diskussion um den, also die jetzt ganz nach der App kam, um den Immunitätspass, also ob ich nur mit dieser App irgendwo hin kann oder mit einer anderen Art von Immunitätspass, die macht mich wirklich doch nachdenklich, weil die Information, ob jemand krank ist und womit, sind natürlich höchst sensibel. Und nicht nur für ihn, sondern auch für sein Umfeld. Das betrifft natürlich auch seinen Beruf eventuell. Das betrifft sein Privatleben. Das ist eine sehr, sehr sensible Information. Und mit welcher Nonchalance jetzt gerade darüber gesprochen wird, ob jemand sozusagen mittels seines Telefons darüber Auskunft geben muss, ob er gerade diese eine Krankheit nicht hat, finde ich schon ziemlich abstoßend. Also bin ich schon. Also ich meine, es gibt auch noch andere infektiöse Krankheiten, die werden sicherlich die nächsten sein, über die wir da reden. Es gibt ja auch gerade noch eine Pandemie auf der Welt, das Dengue-Fieber. Ne? In Lateinamerika haben sie ja gleich zwei Pandemies, also Pandemien. Also mich besorgt es so ein bisschen, mit welcher Leichtfertigkeit da so drüber gesprochen wird. Und das verfolgt mich bei dem App-Thema natürlich die ganze Zeit.
Wie erklärst du dir das, dass das so leichtfertig besprochen wird?
Ich glaube, die Angst war am Anfang so groß, als es plötzlich losging, dass die Infiziertenzahlen so hoch stiegen, als das ganze Drama in Italien und Spanien deutlich wurde und dass es sehr, sehr viele Tote da gibt. Glaube ich, dass die Angst Menschen wie in allen anderen Überwachungsdiskussionen eine ganz große Rolle spielt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man aus Angst irgendwie anfängt, technische Überwachungsmaßnahmen auf die Gesellschaft loszulassen. Aber ich glaube, die war hier besonders groß. Und auch so ein bisschen es ist eine gewisse Hoffnung, die sich mit Technik verbindet. Klar, ich kann das verstehen, weil niemand möchte noch länger in diesem Lockdown leben. Und dann darf man ja auch die ganze ökonomische Dimension nicht vergessen. Aber ich hätte das auch nachdenklich gemacht. Aber gerade in Deutschland ist die Diskussion, glaube ich, auch sehr vielschichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass hier alle nicken und sagen, ja, finden wir toll, sondern gerade die auch sehr detailversessene Diskussion um diese App hat mir ja gezeigt, dass so ein Thema bundesweit bis in die Spitzen der Regierung über alle Medien, auch Medienformen hinweg, ein Thema sein kann. Das macht mich schon, das freut mich.
Ist das in anderen Ländern auch so in Europa?
In manchen. Also ich habe jetzt mitbekommen, in den Niederlanden ist das relativ stark, obwohl die auch drastische Fälle haben. Also die haben ja auch eine ziemlich schlimme Pandemiesituation, aber die Diskussion ist auch groß. In Großbritannien findet sie zumindest statt. Da gibt es aber auch eine recht aktive digitalpolitische, Szene, die sich darum kümmert. In den USA findet sie, finde ich, unter dem Radar statt, aber die haben auch die Trump-Problem. Ich glaube, also wer empfiehlt, Desinfektionsmittel zu trinken, hat noch ganz andere Probleme politisch. Und generell ist sie hier in Deutschland, finde ich, ein bisschen sachlicher. Angenehm sachlich eigentlich. Aber ich glaube, den Ton gibt hier sehr stark immer noch Angela Merkel vor. Und ich glaube, diese sachliche Art, mit der sie versucht hat, diese Krise zu moderieren, schlägt so ein bisschen auf die Debatten durch. Gibt ein paar Ausnahmen, ja. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht reden über, weiß ich nicht, Augstein oder so. Aber insgesamt immerhin, die technischen Details haben viele interessiert. Ich habe eine Menge erklärt in den letzten paar Wochen, auch technisch erklärt.
Es wird ja auch immer auf Südkorea verwiesen. Ist das südkoreanische App-Modell ein gangbarer Weg?
Ich glaube, da gibt es
irgendwie keine Pseudonyme und Anonyme. Da wird es zentral gespeichert und so.
Also ich habe die mir nicht angesehen. Während die in Singapur, die ist ja sozusagen, die kann man sich ja selber ansehen. Ich weiß nur, dass sie natürlich sowohl nach unseren Gesetzen, also datenschutzmäßig, nicht möglich wären, ohne gesetzliche Änderungen, schon, weil sie nicht anonym ist. Das ist auch eine von unseren zentralen Forderungen. Anonym. Und auch wegen des zentralen Ansatzes. Also ist, glaube ich, keine Variante, die man ja für uns in Europa übernehmen könnte.
Das lassen Sie jetzt alles mal konkret besprechen. Erstmal diese zentrale Variante gegenüber dezentrale Variante. Was muss man da wissen? Was ist da überhaupt, warum wird das überhaupt diskutiert? Was muss man da wissen?
Also ich glaube, das ist eine ziemlich deutsche Diskussion. Die fand auch noch ein bisschen statt in Österreich und in der Schweiz, aber sie ist hier so stark gewesen. Der zentrale Punkt daran ist natürlich, gibt es eine Instanz, die alle Informationen dieser App zusammenzieht. Deswegen nennt man es zentralen Ansatz oder dezentral. Oder eben werden auf den Telefonen die Informationen gehalten, insbesondere die ID, die ein Smartphone identifizieren kann. Also eine zentrale Instanz bedeutet immer, schon aus Hackersicht erstmal, auch eine Instanz, die man angreifen kann und die Daten abgreifen kann. Und das wäre natürlich sicherlich eine Problematik, aber die größere ist auch, dass natürlich Stellen, insbesondere staatliche Behörden, auf diese zentrale Instanz möglicherweise zugreifen wollen würden. Das könnte man natürlich auch gesetzlich ausschließen, aber darum drehte sich im Wesentlichen der Streit.
Gibt es denn Vorteile einer zentralen Variante?
Sie ist sicherlich da gibt schon auch ein paar Vorteile, die würde ich schon sehen. Und einer ist ein bisschen weniger informationstechnischen Aufwand, klar. Aber meine Sicht darauf ist doch eher, also ich bin auch ein Vertreter des dezentralen Ansatzes. Aber über all dem steht für mich immer noch der Punkt der Transparenz. Denn egal, welchen Ansatz man jetzt präferierte, gibt ja auch durchaus Datenschützer und auch Leute, die sich über IT-Sicherheit Gedanken machen, die den zentralen Ansatz noch unterstützen würden. Über all dem steht die Transparenz. Das heißt, das müsste auf jeden Fall ein Prozess sein und eine quelloffene App, die sich jeder ansehen kann.
Warum?
Ich denke, das würde das Vertrauen sehr erhöhen. Denn man muss ja das Vertrauen der Bevölkerung haben, denn die soll ja freiwillig sein.
Ja, aber wenn die Regierung sagt, vertraut uns, ihr könnt darauf vertrauen, dass das so läuft, wie wir euch das sagen. Glaubst du denn der Regierung nicht?
Könnte man machen, aber mein Vertrauen kommt eher doch darauf, dass
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
So ist es. Generell, natürlich könnte die Regierung sagen, vertraut uns, aber das hilft ja nicht weiter, denn sie muss ja hoffen, dass die Leute tatsächlich ihre Smartphones zücken und sich die App laden. Das ist natürlich auch ein Problem. Müssen ja relativ viele tun. Ich glaube, hier wird auch viel vergessen, dass es einen Anteil der Bevölkerung gibt, die haben keine Smartphones. Die haben vielleicht noch ein Telefon, aber nicht unbedingt ein Smartphone. Es gibt auch noch ein paar andere Betriebssysteme, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Es war sehr wenige, aber und es gibt natürlich auch Leute, die haben gar kein Telefon. Und dann gibt es noch so eine Mischform. Also zum Beispiel Menschen, die haben drei Telefone und sie benutzen eins für berufliche Zwecke, eins haben sie nur am Wochenende an, manche Menschen haben es nicht permanent an. Also es gibt schon noch Modelle, die sind jenseits von, ich bin immer mit meinem Smartphone unterwegs. Ich glaube, da muss man schon einen recht hohen Anteil freiwillig dazu kriegen, das zu klicken, um aussagemäßig gute Daten zu bekommen. Das ist halt auch noch ein Vorteil, der von so Virologen und Menschen, die sich mit Infektionsausbreitungen beschäftigen, an dem zentralen Ansatz betont wird. Nämlich, dass man mit einer zentralen Instanz besser daran forschen könnte. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja eher mit der Technik zu tun von dieser Seite. Das wird aber von sehr vielen für die medizinische Forschung gesagt, dass das praktischer wäre. Weiß ich nicht, ob es so stimmt. Hm.
Du hast gerade schon angedeutet, bei der Zentralvariante gibt es auch Missbrauchspotenzial. Wer könnte da diese Variante missbrauchen?
Das eine ist, dass man einfach schlicht Zugang dazu erlaubt. Ist ja, medizinische Forschung ist ja eine Sache, dass man versuchen will, Infektionsketten nachzuvollziehen und so weiter oder generell vielleicht auch zu gucken, wo bilden sich so eine Cluster, wo stecken sich Leute wirklich an. Das ist ja sehr interessant, weil bisher immer noch über die Infektionswege ein paar Unklarheiten bestehen. Da wird zwar eine Menge geforscht derzeit, aber klar, könnte man die Daten nutzen. Das andere ist Hacking. Ich darf mal vergessen, dass wir immer noch mal nicht vergessen, dass wir eine ganze Reihe Geheimdienste haben auf der Welt, die sich nach solchen Daten ja auch die Finger lecken. Da gibt es natürlich auch Leute, die dazu Geld machen könnten, also kriminelle Hacker, ist ja der Übergangsbereich ist ja fließend. Also geht natürlich auch um IT-Sicherheit. Ist ja nicht nur, dass man sozusagen Lawful Interception, also dass man gesetzlich erlaubt, dass jemand zum Beispiel darauf zugreift unter bestimmten Bedingungen, sondern dass es eben auch jemand tut, der das nicht darf. Wir haben ja eine Menge Beispiele dafür gesehen, wie sensible Daten ihren Weg ins Netz gefunden haben. Gerade in den letzten Jahren sind die Zeitungen damit voll. Auch dass Millionen und Milliarden Datensätze verloren gehen, das wäre ja nicht das erste Mal. Und insofern, eine zentrale Instanz aufzubauen, ist immer ein gewisses Risiko. Zumal bei so einen sensiblen Daten.
Ich denke mir halt, wenn man wüsste, dass nur das Robert-Koch-Institut und keine Ahnung, die Gesundheitsämter darauf Zugriff hätten, dann könnte man sagen, okay, irgendwie vertretbar. Aber wenn man zum Beispiel in einigen Bundesländern gibt es ja schon so, dass die Gesundheitsämter der Polizei Klarnamen melden von Infizierten zum Schutz von Polizisten angeblich. Da denke ich mir, okay, wenn die Polizei Zugriff hätte darauf, wer hier wo infiziert ist, das wäre problematisch.
Muss man sagen, zu den Beispielen. Also es waren einige Bundesländer, die haben, das ist rechtswidrig. Also dass sozusagen diese Daten übermittelt wurden an die Polizei, ist rechtlich nicht erlaubt. Ich denke mal, das wird vielleicht auch nochmal irgendwie gerichtlich geklärt werden, weiß man nicht. Oder aber gut, also zumindest haben wir die Bundesländer, wo das passiert ist, gesagt, das machen sie nicht mehr. Das eigentliche Defizit war ja die mangelnde Schutzausrüstung der Polizei. Die Polizei wollte ja sozusagen diese Infektionsdaten haben, um ihre Beamten zu schützen. Und das ist natürlich wirklich sehr sensible Datum, ob jemand eine bestimmte Krankheit hat oder nicht. Aber zu dem, was du eigentlich sagtest, wenn jetzt die Gesundheitsämter auf diese zentrale Instanz zugreifen könnten, das ist eine ganze Menge in Deutschland. Ja, und jeder, der darauf zugreifen kann, ist ja wiederum auch ein potenzielles Sicherheitsloch. Also man muss schon sehen, es ist nicht so einfach mit einer zentralen Instanz. Deswegen hat der CCC auch, obwohl wir haben auch eine Menge Diskussionen gehabt innerhalb des CCC, wie das immer ist, ein Techniker, also unter Technikern, na klar.
Habt ihr da Leute gehabt, die gesagt haben, zentrales?
Ja, da gibt es auch welche, ja klar. Ah, ja. Ja, klar. Also zumindest haben wir mal debattiert. Das finde ich auch ganz wichtig eigentlich, dass man sich die Möglichkeiten mal ansieht. Hm. Aber eine zentrale Instanz ist natürlich von diesem Hacking-Aspekt immer auch gefährlicher. Ich kann verstehen, dass für manche diese Idee, ja, aber dass man daran forschen kann und das als sozusagen große zentrale Dateninstanz, wo man auch über längeren Zeiträume so eine Infektionsketten nachvollziehen kann, für die Forschung interessanter als, kann ich verstehen. Aber hier sind natürlich auch Güter abzuwägen.
Man hört ja auch immer wieder noch in der Öffentlichkeit aktuell Virologen, Virologinnen, die sagen, ach, jetzt hört doch mal auf mit dem Datenschutz, wir brauchen die App, um die Pandemie im Griff zu bekommen.
Na, so sagt es, glaube ich, keiner. So, ganz so platt ist es, glaube ich, nicht. Aber hier wird schon oft so eine Werteentscheidung getroffen. Was mir halt fehlt an dieser Diskussion ist oft, dass sowohl politisch, aber auch wenn sich jetzt so die bekannteren Virologen äußern, dass klar gesagt wird, dass wir hier über eine temporäre Maßnahme reden. Also dass es wirklich nur für einen gewissen Zeitraum sein soll. Und es gibt diesen Spruch, wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. Und das haben wir natürlich bei allen solchen Datensammlungen erlebt. Ja, das ist natürlich eine alte Debatte über die Vorratsdatenspeicherung, ja, die ja seit 12 Jahren jetzt geführt wird. Oder aber auch Bestandsdaten, die man zugreifen kann. Ich glaube, ja, da sollten wir nicht die alten Diskussionen, die wir bis in die höchsten Gerichte geführt haben, jetzt einfach vergessen. Und wir sollten die deshalb nicht vergessen, aus meiner Sicht, weil es Möglichkeiten gibt, es besser zu machen. Und das ist auch der Grund, warum mit dem CCC eine klare Mehrheit gab für diesen dezentralen Ansatz. Die Technik dafür ist da, keine zentrale Datenhalde zu bauen und trotzdem die Vorteile dieser App eventuell zu nutzen, wenn man tief stapelt. Also man darf, glaube ich, doch trotzdem nicht versprechen, diese App könnte alle Probleme lösen. Und das kommt mir halt im Diskurs jetzt auch zu kurz. Mich stört schon sehr, wie viel Hoffnung in diese App gepackt werden. Das, naja. Also für mich ist das eine schwierige Debatte. Jeder möchte, glaube ich, raus aus dieser Isolation und ich bin natürlich auch ein Smartphone-Benutzer. Ja? Also ich bin jetzt kein Technikverweigerer, sondern könnte mir die ja raufspielen. Ich würde das auch tun. Also das heißt, im Sinne von, für mich wäre das auch ein gewisser Akt der Solidarität. Aber dafür will ich bestimmte Bedingungen haben. Und ich finde, die Regierung ist das, der Bevölkerung auch schuldig, dass sie maximale Transparenz hier zeigt. Und das ist bisher...
Hast du nicht einen Eindruck?
Nee. Naja, nun gab es ein langes Lavieren, also welchen Ansatz man unterstützt oder welches Konzept man unterstützt. Jetzt ist ja die Entscheidung gefallen, dass es der dezentrale Ansatz sein soll, wie vom Bundeskanzleramt verlautbart wurde und dass man dafür zwei große Konzerne, die Telekom und SAP, hinzuziehen will. Wir werden sehen, ob und wann die eine quelloffene App rausbringen. Aber der zweite wichtige Punkt wird sein, wie freiwillig ist die? Wie diskriminierungsfrei kann die eingesetzt werden? Also was ist mit Leuten, die entweder nicht installieren wollen oder nicht können? Mein Smartphone ist auch immer noch für viele eine teure Investition. Also man sollte da nicht irgendwie die Menschen, die so viel Geld haben, sich ein Smartphone zu kaufen, mit denen vergleichen, die das vielleicht nicht können oder wollen. Hm. Wie inklusiv ist sie? Da geht's ja auch nochmal so ein bisschen drum, ne? Eventuell sollen ja Bluetooth-Beacons dazukommen. Also Menschen, die sowas nicht haben, sollen kleine Dinge tragen können, beispielsweise, also eine Empfänger oder Sender. Wie teuer werden die? Also wird es überhaupt so eine kompatible Lösung geben? Wie wird die Zusammenarbeit sein mit den großen beiden Betriebssystemherstellern, also Apple und Google? Die haben ja gerade sozusagen jetzt angefangen, die Schnittstelle, die man dafür braucht, zum Testen freizugeben. Also es wird schon nochmal eine interessante Diskussion.
Lass uns das alles mal nacheinander besprechen. Dezentral heißt, die Daten, die quasi von meinem Handy gesammelt werden, mit wem ich quasi Kontakt habe oder in wessen Nähe ich war, das bleibt nur auf dem Handy.
Korrekt, ja, auf dem Telefon. Also
ja, aber wann wird das dann irgendwem anders gemeldet? Also
na, in Deutschland ist es ja so, dass man, wenn es zu einer Infektion kommt, dann soll man ja möglichst mit sozusagen dem Daumen hoch des Gesundheitsamtes, also einer Bestätigung, agieren. Also das geht ja nicht darum, dass jemand nur sagt, ich bin infiziert, sondern man soll eine Bestätigung vom Gesundheitsamt haben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich könnte ja irgendwie die App haben und so tun, als ob ich infiziert bin und dann mein Umfeld, weil ich es terrorisieren will, informieren, jetzt müsst ihr alle in Quarantäne.
Ja, also gut, also weiß nicht, ob wir jetzt alle Fälle durchsprechen wollen, wo jemand, der sich einfach benimmt wie ein blöder Idiot, dieses System sabotieren könnte. Da wird's wahrscheinlich Möglichkeiten geben. Aber ich weiß natürlich noch nicht, wie das konkret gelöst werden soll, dass die Nachverfolgung einer Kontaktkette tatsächlich passiert. Mhm. Und in Deutschland ist immer klar gewesen, dass das Gesundheitsamt das bestätigt haben soll. Mhm. Also nicht sozusagen der App-Benutzer selber bestimmen kann, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die nahe von ihm waren, in einem bestimmten Zeitraum informiert werden.
Aber wie soll ich mir das vorstellen? Ich keine Ahnung. Ich war beim Arzt, wurde getestet. Der Positivtest oder der Positivbescheid kommt zurück. Soll ich denn in meine App gehen und dann da irgendwie einen Knopf drücken?
Und ich kann noch nicht mit Sicherheit sagen, wie zu sagen, natürlich muss ich tätig werden in meiner App. Aber wie das gelöst werden wird, ich weiß es nicht.
Also das gehört zum Ansatz dazu, dass ich mein Umfeld informiere und dass das kein anderer automatisch machen kann.
Ja. Nicht automatisch, nee.
Also auch nicht das Gesundheitsamt. Hier, Sie sind ja mit der App verbunden, wir machen das. Für Sie.
Bin ich jetzt gar nicht sicher, wie technisch wäre das natürlich möglich.
Aber es kann auch sein, dass Menschen die App haben, den positiven Bescheid bekommen und dann nicht handeln und sagen, ich informiere
ja,
die Leute.
Ja, oder Telefon ausmachen, natürlich.
Aber dann ist ja die App.
Ich kann mir immer Fälle ausdenken, wo Menschen das unterlaufen. Generell, ich lade mir das ja freiwillig runter, ich möchte daran mitwirken.
Ja.
Natürlich kann ich immer mein Handy ausmachen. Natürlich wird es auch passieren, dass mir der Akku ausgeht. Ja, dann kann ich ja auch davon ausgehen, dass ein Teil der Menschen, mit denen ich vielleicht in der Nähe war oder sogar sehr nah war, keine Informationen bekommen können. Natürlich, ja. Oder die, ich habe halt das Telefon einfach ausgemacht. Also ich glaube, es ist nicht richtig, das so rum zu debattieren, wie man es sabotieren kann, weil das sehr einfach ist.
Ja.
Aber die sich runterladen, tun das ja freiwillig und möchten ja andere Leute mitschützen. Insofern hoffe ich, dass die Quote der Idioten gering sein wird.
So, die App jetzt bleiben wir mal bei der App auf meinem Handy, weiß die denn, dass ich Thilo bin? Dass ich 34 Jahre bin und wo ich lebe?
Das wissen wir natürlich auch noch nicht. Also es gibt ja nicht die App, aber vorgesehen ist es erstmal, dass es ein anonymes System ist. Das heißt, da steht nirgendwo dran, wie du heißt, sondern nur, das ist hier ein Smartphone und kriegt eine temporäre ID, also eine Identifikationsnummer. Da steht nicht, das ist Thilo Jung.
Aber die App weiß, welches Smartphone ich verwende. Da kann man ja dann auch wieder Rückschlüsse drauf ziehen, die Modellnummer des iPhones so und so.
Ja, und wenn, das ist ja auch gerade so ein bisschen das Problem des zentralen Ansatzes gewesen, selbst wenn es anonym wäre, könnte man natürlich über bestimmte Versuche zu de-anonymisieren, versuchen rückwärts abzuleiten, wem gehörte. Das ist natürlich sehr einfach, weil Menschen sich in bestimmten Umfeldern bewegen. Also wenn ein Telefon nachts immer an einer bestimmten Adresse ist, dann weiß man natürlich auch relativ einfach die Wohnadresse natürlich. Hm. Deswegen ist ja auch der dezentrale Ansatz der Datenschutz freundlichere. Aber denkt man nicht immer nur von der, wie kann ich's, wie kann ich's hintergehen?
Nee, das war jetzt einfach nur, ich wollte wissen, ob die App denn wenigstens weiß, wer ich bin oder ob die auch schon meine anonymen Daten hat.
Nee, so ist das geplant.
Also die wandelt das nicht um in anonyme Daten, sondern das ist wird automatisch anonym erfasst.
Ja, naja, denn es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, naja, jetzt kannst du mal wieder darüber reden, ob Leute ein Mobiltelefon auch zu zweit oder zu dritt benutzen, was natürlich vorkommt, jetzt zum Beispiel wenn jetzt jemand ein betriebliches Telefon benutzt, also zum Beispiel für Kundenanrufe und so was, aber es ist natürlich in gewisser Weise mit dir verbunden, weil du mit dir rumträgst. Ja, du gehst ja damit irgendwo lang, aber der dezentrale Ansatz hat ja keine oder der Zentrale auch nicht unbedingt eine Lokationsangabe in dem Sinne von, dass man weiß, wo hast du dich bewegt in einer Stadt.
Und anonym bedeutet ja dann auch, dass die anderen auch anonym sind, die getraced werden. Das heißt, ich kann nicht gucken auf meinem App, okay, hat er jetzt wirklich gesehen oder gemerkt, dass ich Constanze gerade getroffen habe?
Nee, aber du könntest natürlich sehen, die ID taucht mehrfach auf. Aber die ID soll auch nicht dauerhaft vergeben werden, sondern temporär sein. Also, dass du nicht nur dauerhaft dieselbe ID hast. So ist es.
Aber die App merkt sich dann, dass die ID von dir von vor 2 Wochen eine andere ist, als die du jetzt hast, weil die alle ein paar Stunden oder Tage wechselt.
Ja. Das heißt, du würdest nicht unbedingt wissen, du könntest nicht über einen längeren Zeitraum sehen, welche IDs sich um dich rum bewegen.
Dann ist ja in der Diskussion auch immer wieder pseudonym und anonym. Ja. Was ist da der Unterschied und warum?
Naja, bei der Pseudonymität ist natürlich immer die Gefahr groß, dass man das rückführen kann, weil ein Pseudonym leichter zu de-anonymisieren ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich vergebe einen Namen oder eine alphanumerische Zeichenfolge für jemanden und nenne ihn eben nicht Thilo Jung, sondern Affenhase 3, ist ja jetzt egal. Und das ist natürlich einfacher, weil das Pseudonym zugewiesen bleibt. Also das ist ein dauerhaftes Pseudonym und kann man natürlich dann leichter de-anonymisieren. Generell muss man vielleicht mal sagen, Pseudonyme, also die Techniken, um jemanden zu de-anonymisieren, sind natürlich heute besser geworden. Einfach weil es viele auch wissenschaftliche Versuche gab, wie man mit welchen Datensatz man zum Beispiel versuchen kann, gerade bei Lokationsdaten. Insofern, da sollte man sich auf Pseudonyme, denke ich, nicht verlassen. Das ist aber auch Konsens unter Datenschützern, aber auch in Fragen der IT-Sicherheit, dass man diesen anonymen Ansatz verfolgt. Ich kenne auch, es gibt ja jetzt verschiedene, die CHAT-Prüfsteine, aber es gibt auch von Datenschützern so Vorlagen, wie man so eine App sich vorstellt, also einfach die Forderungen oder Konzepte, wie man so eine App machen will, und da ist immer die Anonymität an erster Stelle.
Jetzt ist ja dann auch immer eine Diskussion zwischen Tracing und Tracking. Was ist der Unterschied?
Naja, Tracing ist die sogenannte Kontaktverfolgung. Also ja, wer nachvollziehen, wer hatte mit wem Kontakt, und der Tracking würde eben auch eine Komponente haben, wo bewegt sich jemand? Also wo bleibt er auch in Bezug auf geografische Daten, Kontaktdaten? Also finde ich, im Deutschen wurde ein bisschen gemischt, jetzt im englischsprachigen Raum wurde ein bisschen besser getrennt. The Tracking wäre aus meiner Sicht nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung so her nicht möglich. Müsste man auch gesetzlich regeln.
Warum?
Na, weil natürlich viel eingriffsintensiver ist, wenn ich so sehe, wie jemand also total nachvollziehen kann, wo sich jemand lang bewegt.
Aber wäre das nicht für das Robert-Koch-Institut, die Gesundheitsämter, besser, wenn sie wüssten, wo die Infizierten sind
Das mag schon sein, dass es aus dieser medizinischen Sicht praktischer wäre, aber man muss natürlich auch gewisse Werte einfach abwägen miteinander. Und die Gefahr, wenn so eine Daten missbraucht werden oder abhanden kommen, ist natürlich größer. Hm.
Gibt es denn die Möglichkeit oder ist es denkbar, dass meine App, die ich am Laufen habe mit dem Bluetooth und sie erkennt, wir sind in der Nähe voneinander und du bist irgendwie positiv, du bist infiziert. Meldet mir meine App oder könnte meine App mir melden, Achtung, Achtung, du bist gerade in der Nähe eines Infizierten, geh mal schnell weg.
Technisch wäre das schon möglich. Also wenn man vielleicht mal ein bisschen über diese Bluetooth reden, ja, da gibt es natürlich ein paar Probleme, also die man auch kennt, auch aus anderen Anwendungen von diesem Bluetooth Low Energy. Also es ist oft nicht so genau, weswegen man in der Regel davon ausgeht bei diesen Tracing-App, dass man sich ein Weilchen in der Nähe aufhalten soll. Im Prinzip wäre das möglich, sofern jemand diese Information schon hat und in seinem Handy angegeben hat. Aber normalerweise sollte ja so sein, dass sich jemand, der infiziert ist, eben in Quarantäne begibt. Mhm. Er sollte natürlich eigentlich nicht mehr rumlaufen. Wenn er das tut, dann müsste das in den anderen Handys um ihn herum, zumindest wenn man eine Weile sich dort aufhält, eine Nachricht geben. Jetzt sollte man vielleicht auch nicht vergessen, also heute haben nicht alle Menschen, das mag vielleicht für manche Hipster ungewöhnlich sein, ihr Bluetooth ständig aktiviert. Das ist natürlich auch ein Akkuproblem. Also die Leute machen das auch aus, um Akku zu sparen. Das müsste man natürlich permanent, wo man sich bewegt, anlassen. Und das heißt natürlich auch immer noch nicht, dass es so furchtbar genau ist. Das kann man so ein bisschen berechnen, aber umso länger man sich in der Nähe aufhält, umso eher und so genauer wird es. Aber es ist auch kein Wundermittel. Ich kann das nur mal damals aus diesem Kontext erzählen, wo ich so eine Anwendung kannte im Museumsbereich. Es war nicht immer so, dass die Museumsbesucher die richtigen Museumsobjekte dort dann in ihrer App beschrieben haben, sondern da gab es eben eine gewisse Unsicherheit. Das hat sich auch nicht so sehr verändert. Die Technik ist davon nämlich eigentlich nicht vorgesehen unbedingt. Hm. Das ist ja nicht unbedingt der Sinn dieser Technik. Und deswegen, da wurde jetzt ja eine Menge getestet. Da gab es auch diese Bundeswehrstudie und auch jetzt im Vorfeld von dieser App wurden da einige Versuche gemacht. Da ist natürlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ich denke, damit kann man auch leben, aber das ist eben auch nicht hundertprozentig so. Das heißt, es wird falsch Positive geben. Das ist das. Natürlich, also, dass man zum Beispiel Leuten auf ihr Telefon die Informationen gibt, du warst sehr nah an jemanden bestätigt Infizierten, du musst dich in solltest dich in Quarantäne begeben und diese Information ist falsch. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn das viele sind, viele Falschpositive, dann hast du das Problem, dass es ein ökonomisches Ding wird. Weil diese Person, die diese Warnung kriegt von der App, könnte ja zum Beispiel auch eine Intensivschwester sein oder aber auch eine Ärztin, die, also es können ja auch Personen sein, die man sozusagen heute systemrelevant nennt und die dann in Quarantäne gehen, die Information war aber falsch. Und das kann ja eine Weile dauern, ehe man dann selber getestet ist. Denn die meisten, wenn die diese Informationen bekommen, werden ja versuchen, sich zu testen. Und also die ökonomischen und auch persönlichen Folgen von diesen Fehlern, die unausweichlich sind, sind schon groß. Man sollte sie also möglichst klein halten. Das wird jetzt auch versucht. Also die Testreihen haben ja schon stattgefunden, dass man versucht, möglichst diesen Fehler gering zu halten.
Ich stelle mir gerade vor, irgendwie du sitzt in der S-Bahn irgendwie mit 20 Leuten in so einem Waggon und nach 20 Minuten Fahrt springt dann die App an und sagt, du bist gerade in der Nähe eines Infizierten und dann guckst du dich einfach nur so um.
Oh Gott. Ja, aber wenn du dir das praktisch vorstellst, hieße dir, dass jemand, der infiziert ist, sich in eine volle S-Bahn begeben hat. Ich sage ja, du kannst natürlich jetzt immer so eine Fälle machen, wo jemand sich wirklich falsch verhält, dann sollte er sich ja eigentlich dann isolieren.
Das stimmt.
Na, wobei andererseits, also ich meine, er wird vielleicht einkaufen müssen. Ist ja nicht so, dass alle Menschen in der Lage sind, jemand anders um Einkäufe zu bitten. Also der Fall ist, glaube ich, nicht ganz theoretisch, aber ja. Wollen wir mal hoffen, dass die infizierten Zahlen bei uns so weit runtergehen, dass es sehr, sehr seltene Fälle werden.
Erklär jetzt mal den Unterschied, Bluetooth Low Energy, gibt es auch Bluetooth High Energy?
Nicht in den Mobiltelefonen, die man, also den Smartphones, die wir so haben, das ist alle Bluetooth LE.
Und wie weit kann dieses Bluetooth überhaupt reichen?
Ein paar Meter.
Ein paar Meter.
Also ist nicht so furchtbar weit, ja.
Also 5 Meter? Oder?
Auch das haben die jetzt getestet oder versucht zu testen, um eben diesen Fehler möglichst gering zu machen. Mit zunehmendem Abstand wird natürlich auch die Fehlerquote höher. Also die muss man auch ein bisschen unterscheiden noch, ob man sich jetzt draußen bewegt oder innerhalb eines Gebäudes ist, weil natürlich irgendwie Wände können eine Rolle spielen, aber es sind halt wirklich nur ein paar Meter. Ist aber auch nicht so schlimm, denn eine Infektion, heute sagt man ja, der Abstand soll ungefähr 2 Meter sein, findet ja vor allen Dingen über Aerosole statt, also über die Atmung. Und da ist ja so diese 2,5 Meter ist ja so ein bisschen, viel weiter hustet man, glaube ich, nicht, oder viel weiter halten sich diese Tröpfchen nicht so stark. Also in Bereichen, sagen wir es mal, in Bereichen zum Beispiel im Krankenhaus oder in Pflegeheimen, wo die Gefahr größer ist oder so, da würde man sich ja sowieso nicht auf so eine App verlassen. Da geht es ja sozusagen jetzt um die normale Bevölkerung.
Die allermeisten haben ja Betriebssysteme auf dem Handy von Apple und Google, Android und iOS. Ist da denn alles betriebsbereit, also wenn es diese App gibt mit dieser Bluetooth-Funktion, oder muss dann auch irgendwas von deren Seite angepasst werden?
Nee, also zum einen, die haben jetzt gerade, glaube ich, vor einem Tag oder so, kann man schon mal diese Schnittstelle ausprobieren. Das ist auch sehr selten, dass Google und Apple so zusammenarbeiten. Die haben volle Transparenz versprochen. Also wenn wir sehen und zu sagen, was von deren Seite passiert, das halte ich für sehr wichtig. Damit haben sie auch sicherlich ein bisschen die politische Diskussion mitbestimmt. Ja, finde ich auch ein bisschen bemerkenswert. Apple vielleicht weniger, aber Google ist ja nun ein Konzern, das Geschäftsmodell darin besteht, Daten auszuwerten. Das ist schon bemerkenswert. Aber ich glaube, sie haben natürlich damit eigentlich so ein bisschen dieser politischen Diskussion die Richtung erst vorgegeben. Das muss man wohl so sagen. Denn an den beiden großen Betriebssystemherstellern kommt man natürlich nicht vorbei. Musstet ihr auf die Telefone kriegen. Und das ist nun mal, was alle, also wirklich so, wie so 98% oder so, benutzen, die ein Smartphone haben.
Also ohne dass Apple und Android grünes Licht geben, kommt keine App in den jeweiligen App Store oder?
Ich hatte zumindest bei der Quote, die man erreichen muss, die reden ja mal alle so von ungefähr 2/3 der Bevölkerung, halte ich das für unrealistisch. Man mag das beklagen, ich finde das auch nicht so gut, dass diese Konzerne das so mitbestimmen, aber am Ende haben sie ja volle Transparenz jetzt erstmal versprochen und auch eine Zusammenarbeit miteinander versprochen. Die ist schon mal bemerkenswert. Also ich würde jetzt diese Konzerne, auch wenn ich ihr Geschäftsmodell, zumindest bei Google, doch sehr kritikwürdig finde, nicht verdammen wollen, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass die im Rahmen dieser Pandemie für ihre Nutzer was Gutes wollen. Man muss natürlich sehr darauf achten, was danach passiert. Ja. Es geht ja auch zum Beispiel darum, wie kriegt die App wieder runter. Ja, also, da gibt es ja auch so ein paar Forderungen, dass zum Beispiel diese App permanent sagt, dass sie an ist und da ist, dass die App rückstandslos sozusagen wieder entfernt werden kann nach irgendeiner Zeit. Also da gibt es schon noch eine Menge kleine Fragen, die man da stellen kann. Aber ich finde den Ansatz, dass die beide zusammenarbeiten und das sehr offen und transparent gegenüber allen machen wollen, gut. Denn das ist ja auch eine Frage der Interoperabilität. Also wir möchten ja vielleicht auch Daten haben, die man zwischen den Ländern vergleichen kann. Und dafür braucht man, denke ich, eine Schnittstelle, wo die Forscher sich auch andocken können.
Ich frage mich ja gerade, ob, angenommen, ich habe 2 Handys. Einmal ein Arbeitshandy, einmal was Privates. Das eine ist Android, das eine ist Apple. Habe ich denn dieselbe App oder habe ich dann quasi 2 Apps?
Nee, ich gehe davon aus, dass es eine App wird, die ähnlich bei beiden Betriebssystemen funktioniert.
Nee, aber ich meine, hat die App, habe ich da 2 Profile?
Oder nee, du wirst wahrscheinlich eine Warnung kriegen, wenn du infiziert bist über dein anderes Telefon, dass du infiziert bist, wahrscheinlich schon. Du hast also, wenn da temporäre IDs vergeben werden, keine Möglichkeit, die zu koppeln. Das würde ich nicht annehmen.
Und wenn du sagst, die haben eine Schnittstelle freigeschaltet, was heißt das?
Na, das ist nur, das haben sie jetzt gemacht für einige, für die Entwickler, dann können die sich die technischen Spezifikationen schon mal ansehen. Denn also jetzt wird der jetzt in Deutschland sein, Telekom und SAP, aber in vielen anderen Ländern geht's ja auch los. Und die Entwickler dieser Apps müssen ja sozusagen die technische Spezifikationen wissen. Und das ist relativ früh, weil also ich habe es nicht unbedingt erwartet, dass das schon im April passiert. Ich habe gedacht, das kommt erst im Mai.
So, jetzt ist aber, angenommen, diese App gibt es und die ist auch nach euren Vorstellungen und die ist auf meinem iPhone oder auf meinem Android-Gerät drauf. Woher weiß ich denn, dass Apple oder Google sich diese Daten nicht aus dieser App zieht?
Naja, ich weiß es natürlich erstmal praktisch natürlich nicht. Ich muss mich schon darauf verlassen, dass Leute, die in der Lage sind, zum Beispiel den Quellcode von so einer App zu lesen, das für mich tun. Beide haben versprochen, dass sie sozusagen damit ganz offen umgehen. Also das heißt, die vor allen Dingen diejenigen, die dann dort andocken an der Schnittstelle, jetzt in Deutschland eben Telekom und SAP, wollen ja transparent sein. Es ist ja auch schon angekündigt, dass es also eine Open-Source-App sein soll, eine Quellcode-offene. Also da ist dann können sich, kann ich vielleicht nicht selber, weil ich nicht in der Lage bin, ja, aber andere können sich die ansehen. Und dann kann ich natürlich auch wissen, wer an diese Daten kommt. Habe ich ja eine Möglichkeit.
Und wenn die an die Daten kämen, wäre das keine gute Lösung?
Das wäre ein absolutes No-No, natürlich nicht. Geht die auch überhaupt nicht an. Also das sind ja immer noch sensible Daten. Also ich hoffe, dass die, naja, gut, jetzt lache ich so ein bisschen darüber, aber es gibt natürlich etwa mit Google Health oder generell, sagen wir mal so, es könnte natürlich schon noch sein, dass ein paar Monate nachher, nachdem wir den Lockdown der Pandemie und auch vielleicht ein bisschen diesen Angstschock überwunden haben, andere Entscheidungen kommen. Und in der Hoffnung, dass sich das Millionen Leute runterladen, Apple und Google später andere Entscheidungen treffen, das ist schon möglich. Aber wenn sie so gebaut ist und das auch transparent gehandhabt wird, dann kann man sich dazu entscheiden, die irgendwann wieder zu löschen. Ne? Hm. Kann schon sein, dass sie die weiterverwenden würden und dass sie ein bisschen weiterdenken als jetzt nur zu der Pandemiezeit. Hm. Also sicherlich ist es auch so, dass es vielleicht nicht die letzte Pandemie sein wird. Sicherlich nicht. Also man muss da schon wachsam sein, dass da später nicht andere Schindlunder betrieben wird. Aber ich neige jetzt auch nicht dazu, den jetzt erstmal zu unterstellen, sondern ich würde jetzt erstmal hoffen, dass sie die Versprechungen, die sie gemacht haben, sowohl diejenigen, die die App entwickeln, wie auch die mobilen Betriebssysteme, also die beiden großen kommerziellen Konzerne, sich an ihre Versprechungen halten. Hm. Also der Unterschied ist vor allen Dingen, wenn ich diese Bluetooth-Technik verwenden will, brauche ich die Kooperation der mobilen Betriebssystemhersteller.
Jetzt hat ja letzte Woche Frau Demmer in der Regierungspressekonferenz zu mir gesagt, dass wir entweder bei der zentralen Lösung dem Staat vertrauen müssen, ja, oder bei der dezentralen Lösung Apple und Google. Stimmt das denn so pauschal? Also werden wir Apple und Google vertrauen müssen?
Nee, davon gehe ich. Naja, in gewisser Weise, also so wie sie es gesagt hat, ist es natürlich pauschal erstmal falsch. Denn ich habe ja vorhin schon nochmal gesagt, dieser Transparenzgedanke muss über allem stehen, ansonsten kann sich kein Vertrauen bilden. Das bedeutet natürlich auch, dass man seitens von Apple und Google transparent handhaben muss und die App selber auch. Das heißt, ich kann brauche gerade kein Vertrauen verschenken, sondern ich kann Vertrauen schaffen durch Handeln. In gewisser Weise ist natürlich aber trotzdem was Wahres dran, denn alle Leute, die Android oder eben iOS benutzen, müssen gewisses Vertrauen in die Betriebssystemhersteller haben, da ja auch die Sicherheit sozusagen dran klemmt. Also klar, wenn ich ein Betriebssystem habe, wo die Möglichkeit besteht, dass es da Sicherheitslücken gibt, dann betrifft die natürlich auch diese App. Und insofern muss man sich immer in gewisser Weise verlassen auf die Anbieter der mobilen Betriebssysteme. Also ich denke, das hat sie nicht gemeint und nicht gesagt, aber ein bisschen was Wahres ist natürlich trotzdem daran. Das ist aber leider gerade der Markt, wie er entstanden ist bei Smartphones, finde ich auch nicht gut. Das stört mich schon lange. Mhm. Ja, die freie Betriebssysteme für mobile Smartphones, das ist leider ein ganz doller Nischenmarkt. Aber hey, können wir natürlich auch politisch drehen. Also da könnte man ja die Gelegenheit nutzen, um da vielleicht mal ein bisschen zu fördern, sodass wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Die Zuspitzung, die sie da gemacht hat, war politisch.
Die Bundesregierung hat aber auch bestätigt, dass es auf unterschiedlichen Ebenen Verhandlungen, zumindest mit Apple, gäbe. Worüber verhandelt denn da das Kanzleramt mit Apple?
Ich fand das auch interessant, diese Aussage. Es gibt ja keine Bestätigung der Konzerne darüber. Mhm. Da habe ich nichts davon gelesen, dass die das bestätigt hätten. Ich weiß nicht, was die damit meinen, keine Ahnung. Ob das Kanzleramt da mal anruft in Cupertino und sagt, guten Tag. Also, es gibt ja keine Bestätigung von Google oder Apple dafür.
Aber was könnte denn der Sinn sein, dass die mit denen reden?
Ist mir auch nicht klar, zumal also aus Google und Apples Perspektive haben wir sehr viele Regierungen, die gerade dasselbe Problem haben und andere politische Diskussionen teilweise. Ja. Ich weiß nicht, warum die nur mit der Bundesregierung sprechen sollten. War mir nicht klar.
Apropos Politik, warum organisiert das denn nicht eigentlich die EU? Ich meine, wir haben eine EU-Datenschutz-Grundverordnung. Warum? Das wäre doch mal ein geiles Projekt. Ich meine, wir wollen in Sachen Datenschutz weltweit führend sein. Warum machen wir nicht gleich eine europäische Lösung? Oder wäre das, was wir zum Beispiel jetzt in Deutschland entwickeln, für alle in Europa dann auch nutzbar?
Nee, schon deshalb nicht, weil andere Länder weiter sind. Die haben ja teilweise schon angefangen mit ihren Corona-Apps, also etwa Österreich.
Warum übernehmen wir die nicht einfach?
Ich will mal auf die ursprüngliche Frage, ich hätte das schön gefunden, wenn es eine europäische Initiative gegeben hätte. Auch aus Sicht, das haben mir einige Mediziner auch immer wieder gesagt, weil sie natürlich gerne ein bisschen größer forschen wollen. Das wäre ja ziemlich wichtig, zumal wir ja einige Hotspots in Europa kennen. Das wäre ja super, wenn man sozusagen auch unterschiedlich in den Regionen Europas vergleichen könnte. Hm. Mehrere Sachen würde ich dazu sagen. Also zum einen, diese paneuropäische Initiative, die hatte ja durchaus so einen Ansatz, die da gab, ne? Die ist ja im Prinzip ist ja gescheitert, wollen wir mal ehrlich sein. Hm. Die hat ja am Ende auch nur noch den zentralen Ansatz vertreten. Aber die Idee war ja da schon da. Das Management dieser Idee war nur so furchtbar schlecht. Aber generell war ja die EU, finde ich, hier zu passiv. Sie hat natürlich einen großen Vorteil, denn die Prüfsteine, an denen sich so eine App messen muss, so eine Warn-App, ist im Grunde die Datenschutzgrundverordnung. Wenn man noch die IT-Sicherheit dazu nimmt und vielleicht noch den Aspekt der Inklusivität, also dass man eben nicht, dass man diskriminierungsfrei sein soll und Leute mit reinholt, die vielleicht kein Smartphone haben. Also mit ein paar Add-ons ist ja die Datenschutzgrundverordnung genau das, woran man prüfen muss. Hm. Die EU hat ja sozusagen dafür ihre Regeln. Insofern wäre das schon schön gewesen.
Aber kann es noch kommen? Ist das realistisch angenommen?
Ich fand, die EU ist hier sehr zurückgefallen in alte Muster. Ich fand das sehr, sehr traurig, dass das sehr national diskutiert wurde und dass auch so die Hilfe, die man hätte leisten können, gerade am Anfang für Italien und Spanien, so klein ausfielen, dass die erste Idee, die sie hatten, war, die Grenzen zu schließen. Fand ich sehr, sehr ärgerlich. Also da, was in Jahrzehnten entstanden ist, ja, gibt ja auch so viele Grenzstädte jetzt nach Polen oder nach Holland oder irgendwie, die plötzlich sozusagen aus ihrem Alltag gerissen wurden. Also in der Grenzstadt ist es ja nicht immer so, dass sozusagen mein Friseur und meine Kinderbetreuung und mein Klavierunterricht auf der Seite der Grenze ist. Das ist ja alles mittlerweile verwoben. Und dass sie, also die erste Idee war, die Grenzen zu schließen, finde ich hanebüchen schlimm für diese europäische Idee. Mhm. Und insofern passt das ins Bild, dass sie auch nicht sich hier letztlich geeinigt haben. Müssen sie aber auch nicht, weil letztlich die Datenschutzgrundverordnung gilt. Und an die müssten sich natürlich Entwickler von diesen Warn-Apps oder Tracing-Apps orientieren.
Aber ist es realistisch, angenommen, wir in Deutschland schaffen jetzt diese perfekte App, die der CCC auch, wo der CCC grünes Licht gibt, dass das denn im Rest Europas dann auch?
Ich glaube, andere Länder sind einfach schon weiter. Wir werden mal sehen, wie schnell das geht. Also bisher haben wir ja nichts. Mal kicken, was die Telekom und SAP dann bringt. Ich glaube, also so andere Länder sind einfach weiter.
Kommen wir mal zu Telekom. SAP hast du ja schon ein paar Mal erwähnt.
War nicht meine Entscheidung, war das Bundeskanzleramt.
Zwei deutsche vorbildliche Konzerne.
Großkonzerne, DAX-Konzerne.
Bist du glücklich, dass die beiden das jetzt übernehmen?
Ach Gott, glücklich. Naja, also.
Ich frage mich, hätte das Kanzleramt jetzt beim CCC anrufen können, also beim Chaos Computer Club, und sagen, Konstanze Kurz, habt ihr da ein Team, könnt ihr uns helfen, könnt ihr das programmieren?
Natürlich nicht. Also CCC ist natürlich auch kein Dienstleister und ich denke auch schon, dass man nicht verkehrt ist, ein Unternehmen damit zu beauftragen. Es gibt da ja irgendwie ein bisschen über 500.000 für. Also das ist ja jetzt auch nicht, also ne, gibt ja einige da Geld für die, ich glaube, die Datenspende-App, also die andere App des Robert-Koch-Instituts war 450.000 und die soll jetzt so ungefähr 600.000. Also da geht es ja auch ein bisschen Geld und warum sollte das nicht ein Unternehmen machen? Das muss ja nun nicht ein privater Verein machen, ja, also darum geht's ja nicht.
Aber hättet ihr das machen können? Könntet ihr das?
Nee, wir machen keine Dienstleistungen. Hm. Nee, das ist ein Verein von Ehrenamtlichen. Ich denke schon, dass das, also.
Ja, aber ihr habt ja viele, die Dienstleistungen, also als Privatperson machen. Da der Kanzleramt CCC, ja, dich fragen können, kennt ihr jemanden aus dem CCC?
Das hätte man natürlich machen können, aber wir vermitteln auch keine Dienstleistungen. Okay. Das hätte man machen können und es gibt eine Menge im CCC, die in so einem Bereichen arbeiten, na klar, ja. Es gibt ja auch wieder Leute, die sagen, ja, da hätte man ja auch mal, das hat jetzt Manuel Höferlin als Vorsitzender des Digitalausschusses gerade gesagt, man hätte ja auch mal die Start-up-Szene. Letztlich für eine Ausschreibung ist sicherlich, war vielleicht die Zeit auch ein bisschen knapp, es sollte ja alles eilig sein. Warum es nur zwei Großkonzerne sein müssen, weiß ich nicht. Also SAP soll ja vermutlich deshalb in die enge Wahl gekommen sein, weil sie behilflich waren bei der App für die Rückholung der ganzen gestrandeten Deutschen. Da gab es ja so eine App. Angeblich sollte es so sein, weiß ich nicht genau. Wir werden sehen. Ich würde mir das am Ergebnis ansehen. Telekom und SAP haben beide nicht den Top-Ruf, aber die Vorschusslorbeeren können sie sich verdienen oder auch nicht. Also es kommt darauf an, wie schnell werden sie das liefern und wie transparent und wie gut.
Gibt es denn CCC-Mitglieder bei der Telekom und bei SAP?
Ja, es gibt CCC-Mitglieder bei der Telekom. Ja.
Aber hätte es so noch andere Varianten gegeben, außer diese beiden Konzerne?
Ja, man hätte sich natürlich schon überlegen können, ob man ansiedelt in einem akademischen Umfeld, hätte man sich ja noch überlegen können, ja klar. Oder ob man sich zum Beispiel an anderen Ländern, die jetzt ein bisschen schneller waren, orientiert, wäre ja auch eine Variante gewesen. Hm. Also etwa in Österreich könnte man ja noch machen können. Hätte noch andere Varianten gegeben. Ich war auch ein bisschen überrascht, also dass sie sich da für Telekom und SAP entschieden haben. Also sehr viel mehr Varianten, die man hätte wählen können. Ja, ist ja nicht so, dass in Deutschland niemand in der Lage wäre, so eine App zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung da entstanden ist. Sie werden sich einfach an ihrem Output messen lassen müssen und an der Transparenz des Verfahrens.
Ist es vielleicht, geht es bei denen einfach vielleicht schneller, weil die mehr Personal zur Verfügung haben, mehr Ressourcen?
Also zumindest habe ich jetzt gehört, dass in der technischen Zusammenarbeit mit SAP in Bezug auf diese Rückholaktion von Deutschen das wohl sehr schnell ging. Aber das werden wir sehen. Also ein Prophet bin ich natürlich auch nicht. Ich würde mal so sagen, die Systems-Witze, also die Telekom-Witze sind in Hackerkreisen natürlich verbreitet. Einfach weil natürlich auch schon viel...
Was ist der beste Telekom-Witz?
Ja, nein, es ist so ein bisschen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Telekom ein ehemaliger Staatskonzern ist und da macht man sich natürlich gerne lustig und im CCC gibt es, glaube ich, da eine lang gehegte Feindschaft, aber es gibt natürlich auch einige Projekte, die in den letzten Jahren gemacht haben, die einfach auch technisch gut sind. Also da würde ich mich jetzt nicht so weit aufs Fenster hängen wollen, aber ich denke, sie werden sich hier ganz konkret messen lassen müssen und sie werden es in Klickzahlen sehen. Also laden sich das die Leute runter? Können sie das Vertrauen schaffen? Schaffen sie eine Nutzerumgebung bei dieser App, die Leute auch benutzen können und wollen? Also das werden wir sehr konkret in sehr kurzer Zeit sehen. Ansonsten würde sozusagen die Peinlichkeit des Jahrzehnts. Also ich denke schon, dass zwei große deutsche DAX-Konzerne hier was abliefern müssen. Ansonsten blamieren sie sich wirklich doll. Aber ich könnte mir auch durchaus was Neues schaffen.
Und weißt du, wie der Ablauf ist? Also angenommen, die sind fertig damit in einem Monat. Gehen die dann direkt zum Kanzleramt und präsentieren das? Oder gehen sie auch ich mal vorher nochmal zum Chaos Computer Club und sagen so, hey Leute.
Nee, wir machen auch diese Dienstleistung
nicht. Auch nicht.
Aber wir haben die 10 Prüfstellen, da können Sie sich gerne dran orientieren. Aber nee, ich glaube, das wird eine politische Präsentation geben, ganz sicherlich. Und ich denke, wenn Sie klug sind, also von der PR-Strategie, werden Sie auch dieses Vertrauen zu schaffen, indem Sie die Transparenz in den Vordergrund stellen. Ich denke, Sie werden auch gut beraten, wenn Sie sich zumindest ein oder zwei akademische Teams holen, um zu gucken, dass da jemand Unabhängiges drauf guckt, in dem Sinne von zum Beispiel Wissenschaftler. Ich denke, da werden sie gut beraten, das werden sie vielleicht machen, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nicht sehr klug, weil sie möchten die Leute ja dazu kriegen, die App zu klicken.
Hm. Jetzt hast du die 10 Prüfstelle angesprochen. Warum sind es genau 10? Wolltet ihr eine runde Zahl haben?
Die kann man, nee.
Die gehen wir gleich mal einzeln durch. Aber
wollen wir die einzeln durchgehen?
Ja, klar.
Also ich glaube, das Wichtigste daran ist das Anonyme auf jeden Fall und die Transparenz. Das sind die für mich am wichtigsten Punkte. Die sind alle wichtig, ja, aber die sind am zentralsten, um nicht später den Missbrauch von so einer App überhaupt möglich zu machen. Ja. Im Wesentlichen orientieren sich diese Prüfstellen natürlich auch an den gesetzlichen Grundlagen wie der Datenschutzgrundverordnung plus eine gewisse Denke, die IT-Sicherheit mitdenkt, die natürlich im CCC jetzt nicht weiter bemerkenswert ist. Ja.
Wir gehen die ja gleich durch. Ich würde angenommen, von den 10 Prüfsteinen erfüllt diese App, die dann von der Telekom und SAP präsentiert wird.
Nee, das sind das sind Mindestprüfsteine. Mindestens
also
diese 10
die
Punkte.
10 müssen sein.
Oh yes.
Und wenn es nur 9 von 10 sind, dann sagt ihr...
Dann meckern wir, ja.
Dann sagt ihr No-Go.
Ja, wir meckern dann.
Okay.
Das ist eine Minimalanforderung.
Die erste ist epidemiologischer Sinn und Zweckgebundenheit.
Genau. Also wir haben das vorhin schon kurz angesprochen. Tatsächlich, ich finde, das muss man der Bevölkerung auch sagen. Und zwar im Sinne von ehrlich mitteilen. Die muss so gebaut sein, dass sie auch ein Forschungssinn für diejenigen, die diese Daten brauchen und für die Menschen, die sie benutzen, hat. Das musste das zuerst. Das ist sozusagen, die Juristen würden sagen, Erforderlichkeit. Ja. Wenn man jetzt diese Verhältnismäßigkeitsmaßstäbe ansetzt, das halte ich für ein sehr wichtiges Ding. Und da wird ganz wenig drüber gesprochen. Wie sinnvoll ist das? Welche Techniken baut man denn da wirklich ein und welche Sinnhaftigkeit haben die bei so einer Epidemie oder Pandemie? Und das muss man auch kommunizieren und man muss es auch technisch erklären. Und das finde ich keine kleine Anforderung, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, die hat jetzt wenig mit der IT-Sicherheit oder mit Datenschutz zu tun, aber die hat mit den Werten zu tun, ja, die man da eigentlich schaffen will, nämlich sinnvoll gegen die Folgen von so einer Pandemie vorgehen zu können. Ich finde es sehr schade, dass darüber so wenig gesprochen wird, aber das liegt an den Hoffnungen, die Menschen haben.
Der zweite Punkt ist, haben wir ja schon öfter besprochen, jetzt Freiwilligkeit und Diskriminierungsfreiheit. Kannst du nochmal die Diskriminierungsfreiheit erklären? Warum ist das wichtig?
Diskriminiert wird ja zum Beispiel jemand, wenn er eine Eigenschaft hat, für die er nichts kann. Und bestimmte Dinge nicht tun darf. Und das ist ja der Klassiker sozusagen bei Gesundheitsdaten. Ich habe eine Infektion, ich darf bestimmte Dinge nicht tun. Zum Beispiel darf nicht mehr in eine Stadt, ich darf nicht mehr einkaufen, ich darf keine Arztpraxis mehr betreten, ich darf bei der Geburt meines Kindes nicht mehr dabei sein. Ganz konkrete Diskriminierung. Und die müssen ja nicht unbedingt sein, ich bin infiziert, sondern bei so einer Warn-App kann natürlich auch sein, ich war in der Nähe eines Infizierten. Und diese Diskriminierungsfreiheit halten wir für sehr, sehr wichtig. Und die geht mit der Freiwilligkeit natürlich zusammen. Wenn ich Leute zwinge, diese sozusagen solidarische Übung mitzumachen, dann ist das etwas anderes, als wenn ich sie auffordere und versuche, Vertrauen zu schaffen. Ja, kann natürlich auch verschiedene Gründe geben, warum Menschen diese App nicht runterladen wollen. Ja, hängen ja auch oft berufliche Sachen mit zusammen und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Unterschied.
Also Diskriminierungsfreiheit würde auch eine Rolle spielen, angenommen ein Supermarkt versucht anhand der Bluetooth-App und so weiter herauszufinden, ob du, wenn du jetzt in den Markt kommst, ob du infiziert bist oder nicht und du nicht reingelassen wirst.
Ja.
Das also, darf nicht passieren.
Ja, naja, soweit würde man ja, jetzt in diesem Lockdown ist ja viel jetzt über Allgemeinverfügung und so weiter. Also man hat ja sozusagen bestimmte temporäre Regeln gemacht und das würde das natürlich auch betreffen. Mal angenommen, die kriegen das halbwegs geil hin und viele Millionen klicken das, dann wird natürlich sofort die Diskussion losgehen, was kann ich möglicherweise mit den Menschen, die keine App runtergeladen haben, machen. Und das betrifft natürlich aber auch gleichzeitig, also die Diskriminierungsfreiheit würde ja auch nochmal Leute betreffen, die zum Beispiel gerade mal Bluetooth ausmachen oder deren Akku alle ist. Also das ist ja so ein bisschen, das war uns ein wichtiger Punkt, der jetzt erstmal auch mit Datenschutz und IT-Sicherheit wenig zu tun hat, sondern mit anderen Werten, die man da vertreten kann, Freiheitswerten. Wird, glaube ich, eine schwierige Diskussion.
Der dritte Punkt war ja Anonymität, haben wir jetzt schon öfter besprochen. Aber der
zentrale Punkt, aus meiner Sicht jetzt, wenn man es technisch sieht.
Ja, aber, und dann habt ihr als anderen Punkt grundlegende Privatsphäre. Gibt es einen Unterschied?
Ja, würde ich schon sagen, das ein bisschen spielt in die Frage auch rein, die jetzt die Betriebssystemhersteller betrifft, die den Zugreifen betrifft von Dritten. Also da finde ich, muss man darauf achten, wer hat oder kann auch in Zukunft mit diesen Daten umgehen. Ja, ich denke, da sollte man auf jeden Fall die Privatheit immer in den Vordergrund rücken. Das ist aber auch vollkommen klar, dass das im Rahmen unserer Datenschutzgrundverordnung ohnehin vorgegeben ist. Das müsste man dann auch gesetzlich regeln.
Transparenz und Prüfbarkeit hast du ja auch schon angesprochen. Das heißt,
der zweite für mich auch wirklich, ja.
Also ein Open Source, den jeder von uns einsehen kann und nachvollziehen zu können, was dort programmiert wurde.
Ja, auch die Dokumentation der App, nicht nur quelloffen, sondern dass man auch sozusagen weiß, wer wirkt daran mit. Da geht es auch zum Beispiel darum, wie transparent geht man mit Änderungen an der App um, wie transparent ist man in Bezug auf die Auswertung der Daten. Also auch das soll ja sozusagen von möglichst vielen denn eingesehen werden können. Also das ganze Ding soll maximal transparent sein.
Ach, das ist auch so ein Ding. Also es gibt irgendwie eine 1.0-Version, die wir runterladen und dann einen Monat später gibt es eine 1.1-Version. Ob ich das selber aktualisieren muss oder ob die sich selbst aktualisiert?
Genau. Also vor allen Dingen muss man es wissen. Man kann es nicht kritisieren, wenn es sozusagen nicht offen liegt. Und deswegen ist dieser Transparenzgedanke so wichtig. Und es endet nicht bei Open Source, sondern das Gesamtframework ist dabei. Auch wer die Daten haben kann und auswerten kann. Und die Frage des Updates, also wenn mehrere Versionen gibt.
Dann nächster Punkt ist keine zentrale Entität für Vertrauen.
Ja, da haben wir, glaube ich, ja schon länger darüber gesprochen. Es ist wirklich interessanterweise in der Diskussion so hochgespielt worden. Aus meiner Sicht haben sich da auch manche echt, also auf eine sehr, sehr komische Weise dran festgebissen. Ich glaube, für den Club ist diese das Technik-Dezentrale schon immer sehr wichtig gewesen. Jeder, der eher wie ein Hacker denkt, sieht in zentralen Instanzen oft Gefahren. Das ist ja auch in der Vergangenheit immer wieder bestätigt worden. Der dezentrale Ansatz war für uns, es gab auch Diskussionen im CCC, aber das ist, glaube ich, in der DNA, das CCC, dass verteilte Infrastrukturen die besseren sind.
Nächster Punkt, Datensparsamkeit.
Ja, also nicht mehr sammeln, das ist aber auch so ein Ding, was eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung schon drin ist, nicht mehr sammeln als nötig. Das ist gar nicht so, also in den letzten Tagen finde ich gar nicht mehr so selbstverständlich gewesen, wenn ich so höre, was andere gerne noch, ja, gerade wenn es um die Datenspende-App geht, also so noch Fitnessdaten, Bewegungsdaten, Herzrhythmusdaten, Daten vom Kreislauf und so weiter, Temperaturdaten, also da muss man sozusagen bei der Erforderlichkeit wieder ansetzen, sagen, was brauche ich denn wirklich und nicht erstmal sammeln, was es gibt. Und Smartphones haben heute eine Menge Möglichkeiten, über die Sensorik andere zu sammeln. Und deswegen war die Datensparsamkeit natürlich einer unserer Punkte.
Aber ich meine, da gab es auch mehr viele Vorschläge, dass es mir noch mehr Menüpunkte geben könnte oder irgendwelche Sachen, wo das Robert-Koch-Institut das zum Beispiel gerne wissen würde und du das freiwillig auch noch ankreuzt. Ja,
na, dann können sie das in ihrer Datenspende-App.
Das darf nicht in die App rein.
Nee. Der Punkt war, das muss wirklich maximal datensparsam sein. Der Punkt ist ja, für viele Menschen, für mich übrigens auch, wäre das wiederum eine Vertrauenssache. Ja, ich stelle ein Konzept vor für so eine Warn-App, die wo wirklich auf Millionen Handys die installieren will und auch hoffe, dass die Leute sich daran beteiligen. Dann kann ich nicht anfangen, da mache ich mir hier eine Tür auf, vielleicht noch für diese oder jene Daten. Das wird nicht funktionieren. Und das finde ich auch, da stehe ich schon klar hinter. Viele von den einzelnen Punkten wurden teilweise auch debattiert, als an dem Tag, wo wir das öffentlich gemacht haben und auch an den Tagen danach, wo das so ein bisschen durch die englischsprachige Presse ging. Aber glaube, die letzten Tage hat das schon so ein bisschen nochmal einen neuen Spin bekommen, einfach weil die ersten Ideen, was man noch alles sammeln könnte über die Smartphones, so ein bisschen breiter wurden. Ja, in der Süddeutschen war dieser Begriff, der Staat rückt näher an die Bürger ran, sozusagen, weil er sich jetzt doch vorstellen kann, diese Dinge noch zu sammeln. Ich denke, da sollte man ganz klar, ne.
Dann habt ihr als Bedingung kein Aufbau von zentralen Bewegungs- und Kontaktprofilen.
Ja, das ist natürlich eine zweite Sache. Es mag sein, dass ich eine App habe, die erstmal nicht geografisch angebunden ist. Das heißt, ich habe nicht unbedingt Lokationsdaten, über die ich jetzt sehen könnte, wo geht jemand lang, wo hält er sich auf, wo schläft er nachts, wo arbeitet er vielleicht, wenn er noch zur Arbeit fährt. Dennoch wäre natürlich auch mit einem dezentralen Ansatz möglich, sozusagen über auf eine geografische Struktur zu mappen, könnte man ja machen. Und da wollten wir uns präventiv dagegen wenden. Also Kontakt und Bewegungskraft zu haben, ist eine große Gefahr des Missbrauchs. Also natürlich für auch die ganzen kommerziellen Entitäten und für Werbung interessant wird, na klar.
Das ist ja in Südkorea der Fall zum Beispiel, ne?
Ja, nicht nur. Also China wäre natürlich das klassische Beispiel.
Vorletzter Punkt, Unverkettbarkeit. Was heißt das?
Ja, das, wenn man so sagen, das hat ein bisschen zu tun damit, wie man eine ID wie man die baut, so dass man die so vergibt, dass die nicht später wieder zusammengefügt werden kann. Das ist dieser, ist ein bisschen Informatikbegriff, diese Unverkettbarkeit, also dass man nicht später wieder zusammenfügen kann. Das kann man technisch im Prinzip durch kryptografische Maßnahmen und die Art, wie man die ID baut, sicherstellen. Das kommt so ein bisschen aus der technischen Denke, aber wenn ich mir später sozusagen diesen Kontaktgraph wieder bauen kann, dann habe ich ja sozusagen nicht viel gewonnen.
Und der letzte Punkt, Unbeobachtbarkeit der Kommunikation.
Naja, eine App, die ich auf dem Smartphone habe, dann bedeutet ja auch immer auf dem Kommunikationsgerät. Und klar, da muss man natürlich auch sicherstellen, dass nicht die Kommunikation damit festgehalten wird.
Das heißt, die App kann nicht speichern, ob ich meinen Daten, an den Kontaktdaten Bescheid gesagt habe, ob ich positiv getestet wurde oder nicht.
Richtig. Und aber auch, also betrifft aber auch alle Kommunikationen. Bluetooth ist ja auch eine Form von Kommunikation.
Ja.
Also ich meine, die, man könnte sich ein bisschen mehr überlegen und andere haben das auch teilweise. Also so diese
noch mehr Prüfsteine.
Ja. Das liegt aber ein bisschen daran, wir waren relativ früh und andere haben sich ein bisschen daran abgearbeitet und andere Punkte noch gefunden. Deswegen sind das Minimalforderungen. Ja, man könnte zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, bei der Diskriminierung auf jeden Fall noch den Begriff der Inklusion mit dazu nehmen. Das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Also weil es gibt ja auch diese Form von Diskriminierung, dass jemand, der was nicht hat, weißt du, also im Sinne von kein Telefon oder kein Bluetooth an oder das nicht installieren will. Also man hätte da noch ein bisschen erweitern können. Aber im Wesentlichen sind die natürlich schon die, woran wir diese App messen wollen.
Jetzt gibt es irgendwie eine Uni-Studie aus Oxford, die meint, dass es reicht, wenn 60% der Bevölkerung diese App haben. Kannst du das nachvollziehen?
Nein, die Studie ist ja so ein bisschen umstritten. Die hat in den letzten Tagen ja einige korrigieren müssen, diese Oxford-Studie, weil ja, die haben einige Informationen, die sie aus chinesischen Daten geholt haben, zurückziehen müssen. Also es gibt eine Retraction, einen Teil. Aber generell unterstützen, zumindest so wie ich es jetzt gelesen habe, die allermeisten von so Menschen, die sich mit so Infektionsszenarien auseinandersetzen, diese Zweidrittelzahl so ungefähr. Also die haben...
Aber wie ist das zu erklären? Kannst du das erklären, warum es reicht, wenn nur ein Zweidrittel der Bevölkerung die hat? Und was
keine Ahnung, ich bin kein Epidemiologe. Weiß ich nicht, warum das genügt. Also ich lese natürlich jetzt wie alle anderen Menschen auch eine Menge darüber, aber kann ich nicht unbedingt sagen, warum das ausreicht. Ich denke, das hat mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten natürlich zu tun, aber warum das ausreicht, ich denke, das werden die anhand von anderen Ausbreitungswellen wahrscheinlich gut messen können, würde ich vermuten. Und mit 60, also mit zwei Drittel hast du wahrscheinlich ein Abbild der Gesellschaft. Im Sinne von, dass nicht, das stimmt eigentlich nicht unbedingt. Also, dass du bestimmte Bevölkerungsanteile nicht mit erfasst hast. Wahrscheinlich stimmt das nicht bei Smartphones. Weil ja insbesondere Smartphones werden ja immer weniger verbreitet bei sehr alten Personen. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht, weiß ich nicht mit Sicherheit. Aber das können vielleicht irgendwie deine Hörer irgendwo lesen.
In den Kommentaren?
Ja.
Lass es uns wissen.
Das weiß ich wirklich nicht.
Und
das ist aber eine Zahl, wirklich, das habe ich auch von anderen, das ist nicht nur in dieser Studie, sondern das habe ich überall gelesen, diese zwei Drittel.
Ja.
Da wird doch wohl was Wahres dran sein, oder?
Ich frage mich ja, was passiert, wenn am Ende nur, also nach einem halben Jahr, nach dem Erscheinen der App, nur 20% der Bevölkerung die App haben. Ist denn die Gefahr da, dass der Staat sagt, okay, wir verpflichten euch jetzt, die zu haben?
Ich halte das für illusorisch. Natürlich könnte ein Staat das tun, aber dann hieße das ja auch, dass er die Leute dazu verpflichtet, entweder ein Smartphone zu haben oder ein Beacon zu tragen. Dann müsste er natürlich auch sich mit der ganzen Akkuproblematik, also man kann halt Telefone ausmachen, ja. Man kann sie auch in Cases stecken, wo der Bluetooth-Signal nicht rauskommt. Das kann ich natürlich auch mit einem Beacon machen. Ich halte das für illusorisch. Hier. Und das scheint mir an der Debatte, glaube ich, wichtig zu sein, dass nicht akademisch ist, hier über diese Anforderungen zu streiten, sondern dass wir das teilweise auch stellvertretend tun für Länder, die diese Privilegschicht nicht haben, ja, sondern wo die Regierung tatsächlich sagt, das spielst du dir jetzt auf dein Handy oder das sogar per Update kann. Insofern, ich halte das nicht für akademisch. Hier wurde über einige Freiheitsrechte ja intensiv debattiert, also nicht nur diese Überwachungsfreiheit, aber dass wir darüber so intensiv reden, halte ich nicht für so eine überzogene Debatte, sondern ich halte das schon für wichtig. Da macht man Werte mit fest. Ja. Ich bin ein bisschen neugierig, wie sie technisch umsetzen und wie denn tatsächlich auch sich anfühlt und wie sie bestimmte Erfordernisse, die von medizinischer Seite kommen, in die App einbauen. Da bin ich sehr neugierig. Ich bin auch ein bisschen optimistisch. Zumindest nach den Verlautbarungen der Regierung, aber hinter diese Minimalforderung würde ich nicht zurück wollen.
Und verpflichten ist das eine. Könnte es passieren, dass man irgendwie, dass es so ein Nudging gibt? Also es gibt ja auch aus der CDU jetzt schon Vorschläge, dass es so ein Steuerbonus gibt für die Leute, die diese App haben.
Habe ich auch gelesen. Das wäre ja eine Form von ökonomischer Incentivierung. Also ist natürlich auch eine Diskriminierung. Die würde sozusagen in unserem zweiten Prüfstein ja schon dabei sein.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was die Leute wissen sollten? Ich meine, es gibt ja dieses DP3T und so weiter. Was soll das sein?
Na, das ist ja insbesondere in der Schweiz ist ja wie so eine Art, also das ist die dezentrale Variante, die sich im Prinzip, kann man sagen, so ein bisschen durchgesetzt hat. Und da werden sich jetzt konzeptuell viele daran orientieren. Aber das ist keine App in dem Sinne, sondern auch ein Konzept. Ich finde das richtig, ehrlich gesagt, dass sich Menschen, die ein anderes konzeptuelles Konzept verfolgen wollen, dass sie sagen, gut, dann mache ich mein eigenes, baue meine Technik hin und beschreibe, wie der technisch gehen sollte. Ich halte das für richtig. Hm. Also zumal wir jetzt im Nachhinein, jetzt wissen wir ja auch, dass sich die Bundesregierung für so ein dezentrales Konzept entschieden hat. Ist aber aus meiner Sicht auch nicht das einzig Mögliche. Also technisch haben wir schon eine ganze Menge Varianten. Wichtig ist, dass man, egal wie gut man sich mit der Technik auseinandersetzt, dass einem klar ist, dass man das auf diese datenschutzfreundliche Weise bauen kann. Und das eben keine akademische Übung ist oder theoretische Übung oder so, sondern dass das möglich ist heute und dass man das tun sollte. Und das sollten wir natürlich auch für jenseits dieser aktuellen Diskussion, vielleicht für spätere Diskussionen im Hinterkopf haben.
Gut, also haben wir jetzt irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
Hm. Nö.
Ich habe alles, was ich mir so die letzten Tage und Wochen gefragt habe, habe ich abgefragt.
Ja, es sind so ein paar Sachen, die wir erst wirklich praktisch sehen werden, oder? Würdest du sie denn runterladen?
Ja.
Wenn
sie vom CCC mit einem Daumen hoch bewertet wird.
Na also, wir haben ja nur die Kriterien aufgeschrieben. Aber das heißt, wenn sie damit auch transparent umgehen und sozusagen die Kriterien erfüllt, dann wärst du dabei.
Ja.
Na. Tyler, wärst du auch dabei?
Ja, ich bin ein sehr solidarischer
Mensch. Okay, also wir drei werden dabei.
Ja, gelebte Solidarität. Konstanze, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte.
Bleib weiterhin gesund. Und,
du auch, ihr alle.
Wir alle und ihr wisst ja, Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bye, bye.
Bye.
Thank you.